Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir sind immer so ein Highlight und ein Fixpunkt. Vielen Dank, dass Sie heute über Dankbarkeit vorläufig und erfreulich sprechen. Danke.
Danke vielmals. Die Vorschusslorbeeren sind immer ein Gewicht. Ich strenge mich an. Ich will gerne stehen, weil ich dann, glaube ich, auch eine... Also in meiner Erfahrung spreche ich besser, wenn ich stehe. Wenn ich müde werde, sage ich nicht. Ja, vielen Dank, Frau Großinner. Ich danke vielmals und staune auch, dass diese Reihe ja schon jahrelang jetzt läuft. Also es wurde ja, ist ja seit langem auch schon vorbereitet und schön, dass es im Grunde genommen immer eine Fortsetzung hat. Ja, Dankbarkeit, Vorläufer der Freude. Wir werden auch ein Gespräch anschließen. Und jetzt bin ich gut verstehbar. Ne?
Ja.
Danken. Danken ist nicht naturwüchsig. Kein naturwüchsiger Vorgang. Kennt die Natur Dank? Fragezeichen. Wenn dann im übertragenen Sinne Blumen gedeihen zum Dank für die Pflege, aber so richtig, sie sprechen sich ja nicht aus. Ne? Man kann schon sagen, das Blühen ist Dank, jawohl. Tiere natürlich, sie können nichts artikulieren, man merkt Zeichen, aber man muss es übersetzen. Gedeihen, wachsen und blühen ist ja noch kein willentlicher Akt, sondern es ist auch kein sprachlicher Akt. Natürlich empfinden wir etwas ausgedrückt. Aber zugleich, auch wenn wir jetzt heute, ich bin gerade vom Heiligenkreuz runtergefahren, diese unglaublich schönen rostbraunen Wälder sieht, ja, sie machen mir Freude, aber wenn ich danke, kommt das, glaube ich, auch nicht recht bei den Wäldern an. Und es ist auch nicht ganz klar, ob die Wälder sozusagen mir gegenüber sozusagen ihre Schönheit willentlich ausdrücken. Das wollte ich sagen. Also zwischen der Natur und uns besteht jetzt kein naturwüchsiges Dankverhältnis. Ja? Das heißt, wir können gleich sagen, danken ist ein bewusster Akt und eigentlich in dem Sinne jetzt etwas, was der Mensch selbstverständlich kann. Die deutsche Sprache, die ich immer rühme, meine Sprache, es gibt auch andere, aber jede Sprache hat so eine schöne Möglichkeit, Wirklichkeit aufzuschließen. In der deutschen Sprache hängt danken zusammen mit danke vielmals, denken, selbstverständlich. Wer dankt, der denkt nämlich. Das ist bitte der erste Zusammenhang. Wer dankt, der denkt. Das ist nicht ein Wortspiel. Denken heißt bitte nicht einen logischen Akt. Also nicht irgendwas, ein Bescheid wissen und daraus irgendwas folgern, ist nicht gemeint. Auch kleine Kinder danken, die danken sogar besonders reizend. Das hat gar nicht mit einem geübten Denken zu tun, sondern wir kommen ja noch auf die Bestandteile. Dankend denken bedeutet, dass man bestimmte Tatsachen nicht als normal einstuft, sondern als ungewöhnlich. Also als eher Überraschende, eine Gabe zu erhalten, auf die man nicht gewartet hat. Also im Dank steckt tatsächlich etwas, eine gewisse Verblüffung, dass sowas statt hat und gleichzeitig auch die Wertschätzung, die Anerkennung eines Wertes. Und es bedeutet, dass es auch etwas Ungewöhnliches ist, sonst würde man nicht danken. Also in diesem Sinne, denken bedeutet jetzt ein Wahrnehmen des Außergewöhnlichen. Das können auch Kinder. Wenn man aber nun Tatsachen des Lebens als Gaben erkennt, tun wir uns schon sehr viel schwerer. Also das Außerordentliche als Gabe leuchtet ein, Weihnachten. Aber grundsätzlich Leben oder unser alltägliches Dasein als Gabe erkennen bedeutet etwas tiefer gehen. Und das wollen wir jetzt tun. Also nicht vom Außergewöhnlichen, das ist das Leichtere, aber vom Gewöhnlichen einmal ausgehen. Und auch das Wort Gewöhnung hat ja eine wunderbare Wortwurzel. Wir wohnen in etwas. Und worin wir wohnen, ist es uns bekannt und von daher auch schon selbstverständlich und von daher eben nicht mehr zum Denken reizend. Ja, also im Gewöhnlichen sind wir schon zu Hause, das ist uns klar. Können wir für dieses Nicht-Außergewöhnliche auch danken? Oder können wir für das danken, worin wir uns normalerweise aufhalten? Und das bedeutet, dass wir erstmal einen Schritt zurückgehen, nicht gleich mit dem Dank beginnen, auch nicht gleich mit der Gabe, sondern tiefer heißt es jetzt nochmal, ein paar Leitersprossen vor dem Dank betreten. Ich lege drei Leitersprossen an. bis wir überhaupt zum Dank kommen. Also Vorbau. Wir müssen aus der Aura des Selbstverständlichen rauskommen und diese drei Leitersprossen als Hinführung. Ja, erste Vorstufe, Leitersprosse, sehen lernen. Sehen lernen. Die erste Vorstufe des Dankens ist das Sehen. Immer der schöne Satz, sehen was ist, ist eine ungeheure Gnade. Der Satz von Hans Carossa ist in den 20er Jahren geschrieben, Carossa war ein Arzt, ist aber gleichzeitig Thema einer ganzen Philosophie. Ich gehe nicht in Philosophie, wir werden uns mit sehr einfachen Schritten, also einfach, das Einfache ist das Siegel des Wahren, sagt Spinoza. Simplex sigillum veri, also einfach heißt nicht schlicht, heißt auch nicht so simpel, sondern simplex sigillum veri, das Einfache ist das Siegel des Wahren, muss also nicht in eine hochgestochene Begrifflichkeit, sondern wir können uns wirklich einmal auf der Ebene des alltäglichen Sprechens auch bewegen. Was ist Sehen, was ist? Die Phänomenologie, um das dann aber nicht mehr weiter zu betreiben, ist eigentlich eine Wissenschaft, eine Philosophie, in der man lernt zu sehen. Und ich möchte die eigentlichen Komponenten, die eigentlichen Inhalte dieses Sehens einmal herausarbeiten. Sehen ist eine von der Natur verliehene Fähigkeit, wir sehen. Soweit, so gut. Kann man sehen lernen? Ja und nein. Also erstmal lernen wir natürlich sehen. Wir lernen auch Dinge unterscheiden. Das ist kein ganz einfacher Akt. Darauf brauchen wir uns jetzt gar nicht einlassen. Aber was wir jetzt behandeln, sehen lernen, bedeutet, dass wir im Sehen keineswegs alles sehen. Die Frage ist schon, müssen wir alles sehen? Dieser Raum hat keine Vorhänge, sonst käme die klassische Frage, Sie sitzen schon seit 10 Minuten drin, welche Farbe haben die Vorhänge? Das weiß niemand. Ich sage Ihnen, hier gibt es keine, ich kann die Frage gar nicht stellen. Aber welche da hätten, wüssten Sie das nicht, außer Sie haben wirklich hingeschaut. Ja? Das heißt, dass wir im Sehen ein unglaubliches Training haben, ganz viele Dinge gar nicht zu sehen. Warum? Weil wir zielbestimmt sehen. Ne? Das heißt, das ist auch eine Organisation des Lebens. Wir müssen ganz viel weglassen, um tatsächlich zu etwas zu kommen. Und das heißt, wir müssen von Anfang an auch trainieren, in der Lebendigkeit zielbewusst Dinge auszuwählen, sehr viel gar nicht zu sehen. Und in diesem Sinne ist Sehen ein absichtliches Sehen, Absicht. In dem Ab kann etwas heißen, ich sehe bestimmte Dinge nicht, die habe ich gleich mal aussortiert. Und mein Sichtwinkel ist von mir her sehr genau bestimmt. Deswegen sitzen Sie auch hier. Sie haben mit Sicherheit 100 Dinge auf Ihrem Weg überhaupt nicht wahrgenommen. Hätte Sie auch sehr irritiert, sonst wären Sie gar nicht angekommen. Es gibt einen berühmten Film, ein erzählter Film ist natürlich kein Film, aber ich bin selber drauf reingefallen. Das ist ein amerikanischer kleiner Film von 8 Minuten. Dort ist es so, da spielt eine schwarz gekleidete Mannschaft gegen eine weiß gekleidete Mannschaft, haben einen Ball, der Ball ist auch weiß. Und man muss, die sind gleich stark, beide, und die Aufgabe besteht darin, festzustellen, ob die weiße Mannschaft oder die schwarze Mannschaft öfter den Ball auf den Boden aufspringen lässt. Ja? Also das Spiel hat bestimmte Regeln und man muss nur mitzählen, wie oft. So, ich habe mit einer unglaublichen Spannung, jeder will hier siegen, ja, vor sich selbst, ja. Also völlig mitgezählt, ich weiß nicht mehr, worauf ich kam, also 17 zu 21, okay. Und die Frage dann, nachdem wir in der Gruppe das gesehen hatten, war die Frage, ja, und was tut der Affe in der Mitte? Völlige Verblüfftheit. Ich habe keinen Affen gesehen. Es trat nämlich innerhalb des Spieles, trat ein Mensch, verkleidet als Orang, in die Mitte, blieb einen Moment stehen, wir durften den Film zweimal sehen, schlug sich so auf die Brust und ging auf der anderen Seite raus. Ich habe den nicht gesehen. Ich war vollständig im Zählen. Es klingt so unwahrscheinlich, schade, ich kann es nicht vorführen. Wenn Sie ihn wiedersehen, fallen Sie nicht mehr drauf rein, weil Sie jetzt schon auf den Affen warten. Aber es ist tatsächlich so, die Gruppe hat den Affen nicht gesehen. Und zwar deswegen, weil man nicht versäumen wollte, wie oft der Ball da aufschlägt. Ja? Das ist jetzt Absicht. Ich muss was wissen, jetzt muss ich 100 Dinge weglassen. Und das ist ein normaler Vorgang im Alltag. Wenn wir jetzt kommen in die Frage, was heißt dann jetzt sehen lernen? Ja, Diese Art von zielbewusstem Sehen müssen wir beibehalten, sonst bestehen wir das Leben nicht. Das Leben ist strukturiert und in der Struktur muss ich wissen, wohin ich will. Ich muss die Mittel einsetzen dafür, sonst komme ich überhaupt nicht weiter. Das lernen wir vor allem in der europäischen Kultur schon seit der Neuzeit. Die Neuzeit hat ja die Perspektive, das vom Einzelnen aufgespannte Blickfeld entwickelt. Es gibt Kunst, vor allem übrigens im Fernen Osten, es gibt sie aber auch in der Orthodoxie, wenn Sie die schönen Ikonen betrachten. Die haben überhaupt keine Raumaufspannung. Ja? Wir haben den Goldgrund, wir haben die wichtigen Gestalten, die abgebildet sind. Sind übrigens auch nicht perspektivisch, das Kind kann schon ganz groß sein, obwohl es eigentlich ein Kleinkind sein soll. Fällt es zur Mutter, das stimmt nicht. Also wir haben sozusagen wir haben Darstellungen, in denen nicht die eigentliche Raumordnung und auch nicht die Proportionalität zugeordnet ist. Spielt keine Rolle, wir finden die Ikonen ausgesprochen schön, in der Regel. Ja? Aber die europäische Kunst, wir gehen mal in die italienische Renaissance, da haben Sie das. Das ist schon auch ein Durchbruch in der Frage, wie sind denn die Gestalten im Raum hintereinander geordnet, was hinten ist, muss kleiner sein, als was vorne ist. Und im Übrigen haben wir den Sehwinkel des Betrachters. Ja? In der Ikone haben wir keinen Hintergrund. Gold heißt, die ganze Welt ist in diesem Gold enthalten. Gold ist das Zeichen der Ewigkeit. Wir brauchen hier nicht Raum. Europäische Kunst lernt aber in unserem Sehen die Dinge nach ihren Proportionen, kleiner, größer, nach ihrer tatsächlichen Beschaffenheit einzuräumen. Das Wichtige kann auch ganz klein im Hintergrund sein, das spielt keine Rolle. Ja? Also wir arbeiten nicht mehr über Wichtigkeit oder Unwichtigkeit in der Größe, sondern wir machen das ist jetzt genau die perspektivische Kunst, wir arrangieren die Dinge in der Sehachse. Und die Sehachse ist meine. Die europäische Kunst, eigentlich auch das europäische Denken, hat den Vorreiter darin, dass es das Ich, das eigene Ego, so unglaublich in den Mittelpunkt stellt. Das kann man auch in dieser Sehachse merken. Sie sitzen jetzt in der Gegenrichtung zu mir, Sie haben jetzt einen völlig anderen Sehausschnitt als ich. Ja, klar. Und dieser Sehausschnitt ist etwas, was in unserer Kultur dazu geführt hat, dass wir die Überbetonung oder überhaupt die Betonung erstmal, die Betonung des Ich, das seinen Blick ausspannt und in diesem Blick auch das zu beherrschen versucht, was es sieht. Beherrschen jetzt nicht im negativen Sinne, sondern um das Ganze zu sehen, muss ich mich dann umdrehen und muss dann langsam etwas zusammenbauen. Was will ich damit sagen? Es bedeutet, dass wir da gewohnt sind zu sagen, dass das Ich, das Ego, im Mittelpunkt seines Sehens steht. Im Mittelpunkt seines Sehens. Das ist nicht schlecht, das ist erstmal ein Ausgangspunkt, bedeutet aber jetzt umgekehrt, dass wir in einem elementaren Sinne die Welt nur so weit hereinlassen wollen, können, als wir auch unseren Blick drauf richten. Ja? Also von mir hängt ab, was ich sehe. Also erstmal das Schlichteste aller Formeln. Sollten Sie nach Ingolstadt kommen, gehen Sie in die Kirche Maria della Vittoria, hat einen italienischen Namen, ist übrigens nach dem Sieg über die Türken gebaut, müssen Sie auch sowieso reingehen, 1683. Und da ist es so, dass das Deckengemälde, wenn Sie reinkommen, völlig schief hängt. Da sind Elefanten abgebildet, Kamele und irgendeine merkwürdige Form von Exotik. Und Sie haben das Gefühl, dass die Decke auf Sie zustürzt. Es sind auch Gebäude drin, das heißt, die Blickachse ist so eigenartig gemalt, dass der Betrachter das Gefühl hat, die Decke bricht auf ihn herunter. Und die Kunst ist keine große, ist, Sie müssen den Punkt finden, der ist sowieso zu finden, weil er völlig abgetreten ist. Wenn man da hinkommt, richten sich die Gegenstände auf, es stimmt alles und ich bin jetzt in der Mitte dieser Welt. Vielleicht gibt es auch hier was, das ist so eine illusionistische Malerei, ne? In der wird nun deutlich, das ist sehr, sehr, natürlich sehr tricky gemacht. Die Welt hängt von meinem Standpunkt ab. Wenn ich nicht auf dem Standpunkt sehe, wo von mir her, in der Optik sagt man, die Sehstrahlen ausgehen, beginnt die Welt zu taumeln. Ja? Also ich bin in der Mitte einer Welt und von mir her wird jetzt die Welt aufgerichtet. Einfach mal als Beispiel. Und jetzt reden wir davon, sehen, was ist. Was ich jetzt geschildert habe, ist die normale Form, in der wir in der Welt sind, weil die Welt von uns her erschlossen, betreten, geordnet und vor allem eben auch ganz vieles gar nicht gesehen wird. Nicht, dass das falsch ist. Wir können anders gar nicht leben. Wenn wir aber jetzt, wir sind bei der Vorstufe, wir sind bei der Sprosse des Dankens, dann bedeutet das, dass wir eine andere Art von Sehen lernen, und zwar jetzt genau umgekehrt. Das heißt nicht etwas, wo von uns aus gewissermaßen bestimmt wird, was zu uns gehört, was wir ausschalten, was wir nicht brauchen, was wir zulassen, sondern sehen, was ist, bedeutet, ich mache jetzt noch mal ein Beispiel auf. Bei mittelalterlichen Figuren, Standfiguren, ein eigenartiges Moment, das trifft vor allem für das hohe Mittelalter zu. Sie haben Figuren an der Außenseite einer Kirche und die Augen, in unserem Gesichtspunkt würden sie schielen. Die schauen nicht gerade aus, die schauen auch nicht in dieser Blickachse, sondern meistens gehen die Augen sogar auseinander. Ich habe jetzt kein Bild dabei. Die schauen nach links und rechts, also so nicht gerade wie ein Frosch, aber in die Richtung. Und das heißt nicht, dass die schielen oder dass sie nicht in der Lage waren, die abzubilden, sondern es bedeutet, dass es ein anderes Sehen ist. Die sehen alles auf einmal, vor allem die Heiligen. Ja? Deswegen hat man die Augen gewissermaßen in dieser Öffnung, was es, optisch geht es gar nicht, egal. Aber der Bildhauer kann es machen. Omnia simul heißt es im Lateinischen. Man muss alles gleichzeitig sehen. Die Wirklichkeit ist unglaublich groß und deswegen wird diese eigenartige Augenstellung, das sind Menschen, die sozusagen nicht die Wirklichkeit so sofort auf sich beziehen und was damit machen, sondern die erstmal kommen lassen, die erstmal wahrnehmen, die erstmal auf sich einströmen lassen. Also in gewissem Sinne ein Überfluss, den man auch schon schwer bestehen kann. Es ist noch nicht die Frage, was mache ich damit, aber erstmal, das wäre das, was sehen, was ist. Ich habe noch nicht gewählt, ich habe noch nicht bestimmt. Im Deutschen wäre es eigentlich der Unterschied zwischen Schauen und Sehen. Also Sprache hat hier nochmal eine wunderbare Differenzierung. Und in diesem Sinne wäre Schauen, das nicht Zielbestimmte. Was hat das mit der Dankbarkeit zu tun? In der Tiefe unseres Sehens liegt schon eine Entscheidung, was wir sehen, ja, muss schon klar sein, was wir sehen wollen, aber es liegt die andere Entscheidung noch, wie wir sehen. Wollen wir wirklich, wenn wir das Leben bestehen, nur mit den Dingen zu tun haben, die uns dienlich sind, die wir brauchen, die wir einsetzen, sondern lassen wir Dinge heranbranden, von denen wir im Moment noch gar nicht wissen, ob sie zu uns gehören oder nicht gehören? Also wie verhalten wir uns zur Welt? Schauen. Ich komme gerade vom Frühstück. Wirklich ein ganz akuter Punkt. Im Frühstückssaal saß ein kleiner Bub, 7 Jahre alt meiner Schätzung. Das dachte ich, er meint. Dann habe ich gemerkt, dass er lacht. Er hatte nämlich sein Handy schon eingeschaltet, neben sein Müsli, und hat sich mit dieser Handfläche beschäftigt. Das ist, also in dieser Handfläche ist die Welt, ja? Der war weder bei seinem Müsli noch war er irgendwo anders. Er war auf dieser Größe. Verstehen Sie? Das habe ich jetzt gemeint. Wie schrumpft die Welt in etwas, was wir einschalten, ausschalten, wegtun, wieder brauchen und so fort. Während Schauen heißt jetzt genau das Wegtun. Und jetzt ins Ungewohnte gehen. Da, wo wir normalerweise nicht wohnen. Ja? Also das Ungewöhnliche, wo wir uns nicht aufhalten. Und in diesem Sinne ist jetzt ein Satz schon mal angebracht, die Liebe ist das Auge der Einsicht, sagt Richard von St. Victor, 12. Jahrhundert. Amor oculus intellectus. Wenn ich liebe, natürlich kann ich jemanden lieben, ich kann bestimmte Dinge lieben, aber die Liebe ist zunächst mal etwas, was das Auge aufmacht. Also ich schaue nicht nur präzise auf etwas, sondern wenn Sie sich an das Stadium Ihrer ersten Verliebtheit erinnern, bitte. Die Welt wird plötzlich bedeutungsvoll. Also vielleicht spreche ich jetzt ins Leere, kann sein. Aber ich erinnere mich jedenfalls. Also auch wenn der Gegenstand der Liebe nicht vorhanden ist, ja. Aber das Erstaunliche ist, ja, das ist ja schon beim Faust so, Margarete pflückt dann die einzelnen Blütenblättchen ab und errät an der Blume, ob er sie liebt oder nicht liebt. Also eigentlich ein vollständig blödsinniger Akt, ja. Aber die Welt beginnt zu sprechen. Man versucht sozusagen herauszufinden, die Gefühle des anderen, indem man jetzt Eindrücke sammelt, ja, ob man jetzt Blumenblättchen abt oder irgendwelche anderen Dinge abzählt oder bestimmte Symbole plötzlich als Zeichen nimmt, ja. Das heißt, man beginnt jetzt in dieser Emotion, in dieser Hingegebenheit, die Welt als Ratgeber oder als, ja, als Sprache zu lesen. Die Welt wird offener. Ich weiß nicht, ob Ihnen das, vielleicht rede ich ins Leere, das kann jetzt auch sein. Bei Andersen ist es umgekehrt. Die Schneekönigin setzt dem kleinen Kai einen Splitter ins Auge, den sieht er nicht mehr. Er sieht im Hass. Er sieht alles verzerrt. Es kommt nichts mehr zu ihm durch, was nicht falsch ist, was nicht verzerrt ist. Lesen Sie nochmal Andersen, die Schneekönigin. Das heißt, die Art und Weise, wie wir sehen, ist nochmal von der Liebe her gesehen, dass plötzlich etwas bedeutungsvoll wird. Wir erweitern unseren Blickraum, wir suchen aus der gesamten Welt jetzt Zuspruch, Hilfe, übrigens dasselbe in der Trauer. Also immer dann, wenn wir sehr tief betroffen sind, suchen wir ja nicht nur eine Form von Erfahrung in der eigenen Innerlichkeit oder auch nur noch in der Erinnerung, sondern wir lassen uns trösten durch viele Dinge, die zunächst mal dafür gar nicht da wären. Ja? Also es berührt eine Schönheit einer, übrigens auch gerade dann, wenn man eine Empfindung hat, dass in der Natur auch Antworten liegen. Also man lässt die Welt dann antworten, auch auf Trauer. Genau wie die Welt antwortet auf meine Liebe. Ja? Also ich öffne es nochmal vom Schauen her. Ich nehme, man hat das früher genannt, die vielen Signaturen der Schöpfung. Die haben alle nochmal ein Zeichen. Will ich die Zeichensprache sehen oder will ich sie nicht sehen oder gehe ich ganz rational durch die Welt? Das war das erste Sehen, was ist. Der offene Blick, der liebende Blick, der erwartungsvolle Blick. Martin Buber, eine Hommage an Wien, hat in dem berühmten Buch Ich und Du den Gang zu seiner Arbeitsstätte beschrieben. Er kam immer an bestimmten Bäumen vorbei, aber das gleiche im Kapitel 1 von Ich und Du. Er geht denselben Weg wieder in sein Büro und zum ersten Mal sieht er den Baum, der immer schon da war. Zum allerersten Mal. Und zwar in einer fast personalen Weise. Also der Baum ist auch am nächsten Morgen noch da, da ist es verschwunden. Aber dieses eine Mal hat er den Baum empfunden als etwas, das ihn anspricht. Also fast wie Rede, Antwort. Ja? Am nächsten Morgen geht er vorbei, dann ist es wieder stumm. Also darauf muss man sich auch einstellen. Aber manchmal tut sich gewissermaßen in einer solchen unerwarteten Weise im Gewohnten eine Resonanz auf. Ja, das ist jetzt gemeint. Also schauen, im Unterschied zum gezielten Sehen, kann man lernen, indem man geht, indem man aus dem Eigen, sozusagen aus dieser unbedingten, auf mich gerichteten Funktionalität heraustritt, mit der ich normalerweise die Dinge bediene. Lasse ich diese Zeichen auf mich zukommen, lerne ich das zu sehen. Und dann wird das Gewohnte ungewohnt und das ist die Vorstufe zum Danken. Ja, das war jetzt der längere Ausblick. Okay, erste Position. Die zweite hängt damit zusammen, dass eine Sprosse höher ist die Aufmerksamkeit. Wir kennen das heute auch unter dem Stichwort der Achtsamkeit. Ich will das Wort ein bisschen vermeiden, weil es jetzt sehr stark über die asiatische Tradition besetzt ist. Die ist ja nicht schlecht, keineswegs, aber wir können auch dafür sagen, eben Aufmerksamkeit. Die hat noch ein bisschen einen anderen Aspekt, Aufmerksamkeit. Die wird dadurch erreicht, wir können von den, also nochmal, es geht immer darum, in der Vorstufe zum Dank nicht einfach das Außergewöhnliche, dafür danken wir. Das Außergewöhnliche reißt uns in gewissem Sinne schon hin, da komme ich am Schluss nochmal hin. Aber dass wir im Nicht-Außergewöhnlichen, im alltäglichen Leben auch sowas wie die Dankbarkeit wachsen lassen. Aufmerksamkeit bedeutet bei den Griechen zunächst mal ein Training. Training ist auf Griechisch Askesis, da hören wir schon ein bisschen schlechter hin. Aber die Askesis meint jetzt nicht Fasten, bitte. Die Askesis meint einfach trainieren. Trainieren im Sinne, ich muss bestimmte Sinne, bestimmte Kräfte, eine bestimmte Form von Antwort auf die Wirklichkeit auch immer wieder üben. Immer wieder üben. Askesis. Fasten ist nicht übel, aber das ist nicht das Einzige. Zum Beispiel, jetzt geht's schon los, wir haben im normalen Alltag müssen wir nicht atmen lernen, wir atmen. In der Krankheit wird das schwieriger. Wir haben jetzt eine Covid-Erfahrung hinter uns, da wird Atmen eine Gabe. Luft holen und entlassen ist plötzlich nicht mehr üblich. Vor allem, wenn man in der Lunge liegt, ja, also wenn man angeschlossen ist an ein Atemgerät. Wir wissen mittlerweile, dass das ja das Atmen sogar leicht leider behindert. Also es ist nicht angenehm mit einem Atemgerät. Da muss man sich auch erst gewöhnen. Atmen ist das Alleralltäglichste und plötzlich wird Atem eine Gabe. Natürlich in der Bedrängung. Natürlich dann, wenn es nicht mehr gelingt. Und die Leitersprosse, von der ich jetzt rede, ist einmal noch bevor diese Bedrängung kommt, zu merken, dass unsere körperlichen Fähigkeiten, gehen, atmen, schauen natürlich auch, ja, hören. Alter wird alles weniger, das ist nicht angenehm, nicht angenehm. Ich bin auch in dem Prozess, also. in vieler Hinsicht nun mehr zu, in gewissem Sinne auch mehr zu üben. Also noch tatsächlich so lange wie es geht, in dieser vitalen Möglichkeit zu bleiben. Schmerz und Wohlgefühl zulassen, aber auch gleichzeitig etwas bewusster zu beantworten. In der Achtsamkeit bleiben diese Vorgänge präsent. Ich habe jetzt nochmal das Wort Achtsamkeit verwendet. Also sozusagen auch die ganz normalen sinnlichen Fähigkeiten nicht einfach nur als normal hinzunehmen. Sondern Askesis heißt hier, in einem bestimmten, also muss man nicht unnötig tun, aber einmal auch sich sagen, wie gut, dass ich atmen kann. Verstehen Sie? Ich gehe jetzt nicht auf eine merkwürdige Form von Dankbarkeit hinaus. Also ich kann nicht beständig stehen und sagen, also danke für meinen Atemzug, blöd. Ja. Aber dass wir überhaupt lebendig sind, die Lebendigkeit ist jetzt etwas vollständig Unerklärtes und also aus 100.000 Funktionen zusammengesetzt, die mir einfach, die der Körper leistet. Ja? Im Augenblick, wo sie uns fehlen, merken wir, dass das eine unglaubliche Einbuße ist. Und Achtsamkeit heißt in gewissem Sinne erstmal Wahrnehmung, aus welchen unglaublichen Vorgängen wir herausleben. Ja? Erstmal wahrnehmen. Ich möchte ein Zitat von Simone Weil hier sagen. Simone Weil, eine Philosophin, sie stirbt 1943 in London im Krankenhaus, eine Jüdin, die 4 Christusbegegnungen hatte, sich aber nicht taufen ließ und die sich sehr intensiv mit der asiatischen Welt beschäftigt hat, deswegen eben auch Achtsamkeit. Sie wird sagen, sehr schön, sie nennt das die Attention, französisch, Aufmerksamkeit, und sagt, dass wir in dem eigenen Leib und auch in der Welt, in der wir leben, eine beständige Aufforderung empfinden. Also es ist ein Gedankengang, den wir jetzt mal überlegen. Wir leben in einer Welt von Beziehungen. Also die Dinge wollen gesehen werden, mein Atem will geatmet werden. Gehen Sie mal ein Stückchen mit, wir enden bei einem sehr schönen Satz. Das heißt, dass wir mal rauskommen aus dem Gedanken des Automatismus, sondern wir leben in bestimmten Beziehungen und sie wird jetzt sagen, die Schönheit der Welt, Entschuldigung, der Schönheit der Welt, keine Aufmerksamkeit schenken, ist ein so großes Verbrechen der Undankbarkeit, dass es die Strafe des Unglücks verdient. Also es ist... Sie ist immer beinhart, sie stirbt mit 32 Jahren, sie ist sehr, sehr scharf. Übrigens eine großartige Frau. Ja. Also nochmal, dieses bewusstlose Dahinleben, und sie schließt übrigens ihren eigenen Leib ein, dem keine Aufmerksamkeit, Attention schenken, ist ein so großes Verbrechen der Undankbarkeit, dass es die Strafe des Unglücks, Malheur, verdient. In diesem Sinne wird sie sagen, es trifft uns viel Malheur aus dem Grunde, weil wir einfach mit einer Selbstverständlichkeit mit den Gaben des Daseins umgehen und es überhaupt erst dann merken, wenn sie uns fehlen. Aber solange sie da sind, ist das locker, flockig, heiter, ja. Aber auch in diesem noch bestehenden Zustand einfach diese wirkliche innere Klarheit einmal, dass das, was ich bin und lebe, jetzt komme ich schon zu dem schönen Wort, eine Gabe ist. Wenn das immer weiter vertiefen. Das heißt, jetzt nochmal ein kleiner Aufstieg. Wir müssen etwas erkennen. Das deutsche Wort, die deutsche Sprache hat ja diese wunderbaren Präfixe. Ja, man kann aus einem Wort 100 weitere Stufen ableiten. Von einem Erkennen zu einem Anerkennen. Das ist eine tiefere Form. Jetzt bin ich schon gefühlsmäßig drin. Erkennen kann Distanz sein. Anerkennen heißt schätzen. Wert fühlen. Ein getroffen werden. Ich bin nicht nur da, ja, dumpf. Viele Dinge sind einfach da. Nein, ich bin da und ich weiß es. Und ich anerkenne es. Ja? Also genau, ich nehme es raus aus dem Automatismus, aus der Mechanik. Das nennen wir übrigens Wirklichkeit wird schon durchtönend. Das heißt, ich stehe schon in einem unglaublichen Beziehungsfeld, alles Mögliche. Durchtönend, wenn wir das übersetzen, ist personal. Personal. Die Welt ist nicht nur sachhaft zu uns, sondern sie tönt. Bitte nicht dauernd, ja. Also wenn ich jetzt zum Zug fahre, muss ich nicht unglaubliche personale Anstrengungen machen. Gar nicht. Die U-Bahn verlockt auch nicht dazu. Aber dazu haben wir sowas wie Sonntag, wir haben Festtage. Das heißt, wo dieses Tönen der Wirklichkeit uns erreicht. Ich kann das gleich sagen, Simone Weil, damit endet mir die zweite Sprosse, ist aus Paris hinausgefahren, so Vorortzug, das ist 30er Jahre noch, die Besetzung auf Frankreichs. Und sie bricht im Anblick eines Hügelzuges in Tränen aus, in einem solchen verrotteten Vorortzug. Schreibt sie auch nieder und sie fragt sich, warum sie geweint hat. Es war nur ein Hügelzug, ja. Übrigens nach dem goldenen Schnitt gebaut, das hat sie später gemerkt, ein etwas größerer und dann etwas kleinerer. Und sie weint, ja. Zumindest in so einem stinkenden Vorortzug überfüllt mit allen möglichen Leuten und sie weint. Warum? Da hat was getönt, ja. Und wenn sie am nächsten Tag fährt, weint sie nicht. Das ist auch etwas, was ich nicht beschwören kann. Aber es kann sein, dass es Momente gibt, in denen dieses Ziehen etwas zieht. Das Wort Beziehung ist auch ein sehr schönes. Also nicht ich ziehe, es zieht. Etwas zieht mich. Und etwas trifft mich. Und das muss nicht unentwegt sein. Es reicht, wenn es einmal geschehen ist. Dann gehe ich nochmal 100 Mal in denselben Zug und ich sehe es nicht mehr, macht nichts. Aber jetzt weiß ich es. Ja, attention. Also sich aufmachen für ein solches Berührtwerden. Dritter und letzter Sprosse, dann kommen wir endlich zum Dank. Zuwendung. Wir waren beim ersten Gedanken eigentlich nur erstmal im Aufmachen eines Blicks. Der zweite heißt jetzt Aufmerksamkeit, sich ziehen lassen. Und das dritte heißt jetzt, das wäre jetzt schon ein aktiver Gedanke, nochmal Zuwendung. Zuwendung. Das heißt, jetzt gehe ich aus dem mich treffen lassen, berühren lassen, tatsächlich in eine Öffnung hinein. Wir haben in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ja eine sehr schöne Überlegung, die sich übrigens auch an Edith Stein festmacht oder Max Scheler. Warum ist eigentlich der Mensch so gebaut, wie er gebaut ist? Kann man auch fragen, das sind die klassischen philosophischen Fragen. Ja, wer interessiert sich schon dafür? Aber es ist doch ein interessanter Gedanke. Warum gehen wir eigentlich aufrecht? Ja, wir kennen keine Tiere, auch nicht die höheren Säugetiere, die aufrecht gehen. Der Bär manchmal ein wenig, die höheren Affen auch, ja, aber nicht auf Dauer. Normalerweise 4 Pfoten, Schnauze vorne und dann geht man dahin, wo man glaubt, dass man Futter findet. Ja, also ganz andere Haltung. Viel dichter am Boden, übrigens Abwehr, der Rücken schützt mich. Der Mensch ist ein ungeschütztes Wesen, schon vom Aufbau her. Edith Stein hat darüber geschrieben. Wir machen, wenn wir uns aufrichten, vorne die ganze Seite auf. Der Rücken ist Schutz, ja, aber hier vorne bin ich verwundbar. Schon die Tatsache, dass ich meine Arme aufmache, habe ich hier die Flanke offen, ja. Daraus wird abgeleitet, jetzt nochmal, dass der Mensch das Wesen der Zuwendung ist, ja. Das können Sie sagen, habe ich immer gewusst. Aber was ich jetzt sage, geht vielleicht ein bisschen weiter. Das heißt, dass wir in der Art und Weise, wie wir leben, nicht im Sinne eines Selbstbesitzes, einer Abgrenzung, also ein verteidigtes Territorium bewohnen, sondern wir sind von Anfang an, schon durch unsere Körperhaltung, genau in diesen Zuwenden. Die meisten Sinne, also vor allem die Augen, gehen nach vorne. Hören können wir in jede Richtung. Aber wenn wir wirklich Kontakt suchen, müssen wir uns nach vorne aufmachen. Ich könnte hier auch mit dem Rücken zu Ihnen sprechen. Wäre sehr unhöflich, Sie würden mich aber hören. Ja, ich könnte sagen, reicht ja. Ja? Aber es reicht nicht. Das heißt, in diesem Sinne ist die Zuwendung zur Wirklichkeit auch ein sich aussetzen, aufmachen. Jetzt kommt es noch dazu, verwundbar werden. Viel mehr, als wenn ich, wie gesagt, auf den vier Pfoten laufe. Und das bedeutet von der ganzen Art, anthropologisch her gesehen, dass wir in dieser Zuwendung Schmerz und Glück, Zug und Enttäuschung, Ansprache, aber auch Verweigerung entgegennehmen müssen. Ja, da liegt etwas drin, das kann beiderseits besetzt werden. Und jetzt in der Zuwendung. In der Zuwendung geschieht auch, wenn wir sie gut nehmen, etwas, das würde ich gerne mit Guardini unterstreichen, und das ist die dritte Leitersprosse. Wir sind immer auf dem Weg dahin zu sagen, was bedeutet danken und wofür danke ich. Die Zuwendung ist jetzt auch etwas, was den Dank auf Dauer freisetzt. Guardini hat in einer schönen kleinen Rede im Jahr 24 gesagt, dass es eine Zuwendung gibt, in der der andere aufblüht und ich aufblühe. Der andere kann auch das andere sein. Wir müssen noch nicht jetzt in die menschliche Welt gehen, sondern das Gesehene blüht unter unserem Blick auf. Es ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin mit dem Durchtönen gesagt habe. Er nennt es den schöpferischen Blick, und zwar wenn man absichtslos und freigebend schaut. Wir machen das am Menschen fest, weil es da am deutlichsten ist. Wir können Menschen begegnen, sachlich, selbstverständlich, ist auch wichtig. Aber es gibt ein freilassendes Sehen, und jetzt kommt die Vorstufe zum Dank. Der Augenblick, wo wir jemanden freilassen, Guardini spricht von Aufblühen, sich so zuwenden, dass der andere atmet, durchatmet, schöpft, in einer Frage vielleicht gelöst wird. Wenn man Glück hat, passiert sowas mal in der Sprechstunde, nicht wahr? Aber in diesem Aufblühen kommt etwas zurück an mich selber, und zwar gerade in der Weise, dass ich selber damit erstarke. Es gibt einen wunderbaren Satz des Mittelalters, der heißt, der Freie ist so frei, dass er andere frei macht. Und das ist jetzt gemeint. In der Art der Zuwendung, wenn wir andere frei machen, gewinnen wir selber an Freiheit. Ja? Also ich kann mein eigenes Leben für mich führen, ist schon möglich, vier Wände, eine Schreibmaschine, wunderbar. Aber das eigentliche Pulsen, also dort, wo sozusagen dieses überschaubare Terrain, in dem ich ja Herrin bin, aufhört und wo das Gewohnte nun tatsächlich sich aufmacht und plötzlich also auch mich entbindet. Ich entbinde die anderen im Zuwenden und sie entbinden mich. Das ist etwas, was dann das Gewohnte auch durchbricht. Also in der Zuwendung liegt wieder eine Erfahrung, und damit kommen wir in die Überlegung, was jetzt dann die Dankbarkeit wofür ist. Wollen wir es nochmal sagen? Also das erste wäre dieses Schauen lernen, die ganz großen Zuspielungen der Schöpfung. Das zweite ist die Aufmerksamkeit, die ich auf mich selber auch entwickle, aber auch nochmal von mir her. Eine große Form des Wahrnehmens. Und das dritte, eine ausgesprochene Zuwendung, Wollen. Also das hat was Liebendes. Das geht jetzt über das bloße sachliche Wahrnehmen hinaus. Ich will auch gerne. Ich mache auf, und nochmal, da liegen auch Schmerz und Glück. Wofür bin ich dankbar? In einem Dresdner Gebetskreis für Atheisten, der hieß so, im Jahr 93, den meine Assistentin gegründet hat, ein Gebetskreis für Atheisten, der überraschend voll war. Wenn man nur einen Gebetskreis gründet, in dieser Zeit wäre, glaube ich, keiner gekommen, aber egal. Also Gebetskreis für Atheisten war die große Attraktion. Habe ich diese Assistentin gefragt, ja, was machen Sie denn jetzt genau? Ich bin nicht reingegangen, weil ich hätte die Gruppe durch sozusagen irritiert, ja, die Professorin ist jetzt auch wieder drin, also fällt man sich eh anders, ja. Also ich habe gefehlt. Ich war auch nicht eingeladen. Und sie sagte Folgendes, und das ist ganz erstaunlich, wir beten am Anfang einen Dank. Ich habe gesagt, ja, okay. Ja, wir danken Sie, dann sagt, das wird nicht gesagt. Wir danken. Wir danken, wir sind da, es gibt mir, ich bin gesund, sonst würde ich nicht da sitzen, ich habe die Finanzen zum Studieren, ich habe den Krebs zum Studieren. Also wir danken. Kann jeder auch sagen, was er besonders schön findet zum Danken. Und aus dem Selbstverständlichen, das ich bisher einfach benutzt habe, formuliert sich plötzlich ein Dank. Und jetzt ist die Frage, welcher Schritt fehlt jetzt eigentlich noch? Ja, wie? Also zunächst mal danke ich das. Jetzt muss aber doch eine Adresse da sein, an die ich mich richte. Jetzt hat sie gesagt, das Interessante ist, dass man diese Frage stellt sie nicht, sondern die muss von der Gruppe kommen. Sie lässt so lange danken, bis jemand in der Gruppe fragt, ja, Entschuldigung, wem eigentlich genau? Ja? Also wenn sie das schon vorschlägt, da ist sie schon wieder in der Absicht, ja? Also die Absicht ist ja das, was unser Reden häufig verdirbt. Übrigens sehr stark im Religiösen, ja? die wollen was von mir oder so. Oder die will da irgendwo hinlenken, ja? Nein? Also so lange danken, bis es irgendwo mal durchbricht, zu sagen, ja, das ist ja erstmal die Hälfte. Ja, dann kommt man auf den Geber der Gaben. Der muss auch noch nicht präzise sein. Also ich muss jetzt nicht sagen, der ist in der Bibel beschrieben. Aber wir sind bereits in der Öffnung. Es ist schon klar, jetzt beginnt eine Wendung. Bisher habe ich mich betrachtet. Ich bin schon raus aus der Selbstverständlichkeit, schon dass ich hier sitze und mitarbeite, ist schon nicht mal ganz einfach. Aber jetzt bin ich plötzlich raus aus dieser Selbstbezogenheit und jetzt frage ich, woher kommt denn die Gabe? Gibt es einen Geber? Gibt es ihn überhaupt? Natürlich. Kann ich nur für das Dasein danken oder muss ich nicht für die Gabe des Daseins danken? Das ist jetzt ein Überschritt. Es könnte denn auch anders sein. Und ich könnte jetzt sagen, es ist ein Zufall, dass ich da bin. Jetzt können wir mal die verschiedenen Dinge überlegen. Und die Gegenantwort, die muss auch wieder von anderen kommen. Nicht zu schnell. Also ich bin jetzt gezwungen, Ihnen einen Vortrag zu halten. Aber wenn wir länger arbeiten müssten. Wir könnten das Moment des Zufalls. Ich bin eine Genmischung. Meine Eltern haben mich freundlicherweise ins Leben gelassen. Die Gegenfrage ist, haben denn die Eltern gewusst, was sie da ins Leben lassen? Natürlich bin ich eine Genmischung. Aber jetzt noch die andere Frage. Wäre ich jetzt nur eine Zufallsmischung, jeder von uns ist zufällig jetzt in dieser Zusammensetzung da, gibt es doch den Einwand, das, was mich im Innersten berührt, nehmen wir nochmal die Schönheit, die mich in Tränen ausbrechen lässt, nehmen wir nochmal die Erfahrung, wie wunderbar es eigentlich ist, mal zu atmen, ja, nochmal diese ganzen Aufmerksamkeitsübungen. Warum ergreift mich das so? Dann ist doch mein Ergreifen, mein Ergriffenwerden, mein wirkliches Berührtsein dem Zufall absolut überlegen. Verstehen Sie? Wenn ich nur so ein physikalisches Produkt wäre, dann ist doch meine Ergriffenheit, meine Liebe vielleicht sogar, ja, unglaublich viel intensiver als ein Entstehen aus einem Zufall. Also ich wäre doch dem Zufall 100-mal überlegen. Ist das als Gedankengang klar? Newman hat das mal gesagt. Wenn ich etwas bereue, wenn ich mich ärgere über mich, wenn ich mich über etwas schäme, ich tue das nicht vor einem Pferd. Ich tue es auch nicht vor einem Stein. Diese Empfindung muss etwas sein, also was mich hier betrifft, wo ich jemanden habe gegenüber, der mir in der ähnlichen Weise entspricht. Ja, ich kann das Pferd geschlagen haben, ich kann beim Pferd entschuldigen, dass ich es schlecht behandelt habe, das schaut mich immer nur noch merkwürdig an, aber es versteht mich nicht. Aber das, was in mir vorgeht, muss einen ganz anderen Adressaten haben. Ja? Also ich kann mich nicht aus einem niedrigen Produkt erklären in der Weise, dass ich plötzlich ein sehr kompliziertes, sehr, sehr ausgefaltetes, sehr stark sehr stark in mir selber differenziertes Gefühlsleben habe, wenn ich sage, ich bin nur ein aus dem Rotationsprinzip bestimmter Gene entstanden. Ja? Es überzeugt einfach nicht. Ich hoffe, dass es Sie nicht überzeugt. Also dann wäre ich nämlich überlegen, ich wäre der Sache überlegen, aus der ich entstanden bin. Das ist der Gedanke. Ja, danken heißt, dass ich gerade jetzt etwas formuliere, nicht nur im Blick auf mich, sondern jetzt ist die Frage, so wie ich bin, die verschiedenen Gaben, die ich habe. Das kann ich schon mal sagen. Wer ist jetzt eigentlich der, an den ich meine Empfindungen richte, wenn ich überhaupt zum Dank komme? Wer ist der Geber dessen, was ich bei mir vorfinde? Hegel hat einmal gesagt, das ist das schöne Wort meinen. Wer meint mich? Wer hat mich gemeint und ins Leben gesetzt? Er hat eine falsche Ableitung. Er sagt nämlich, meinen kommt von mein Sein. Das ist falsch in Etymologie, aber es ist schön im Gedanken. Wer hat mich gemeint und ist von daher mein? Ich sage es nochmal, es ist falsche Ableitung, trotzdem wunderschön. Ich bin gemeint. Das ist was anderes, als ich bin entstanden aus einem bestimmten Wechselspiel von Genen. Wer hat mich denn gemeint? Das heißt, so wie ich mich vorfinde, bin ich ein hochdifferenziertes Wesen. Und ich sage, ja gut, das ist eine Zufallsmischung, okay. Keiner kümmert, also es ist niemand, der mich damit beabsichtigt hat. Muss ich nochmal sagen, das entspricht meinem Selbst, meiner Selbsterfahrung nicht. Ja? Meine Selbsterfahrung heißt, dass ich in einer unglaublich mir selber undurchschaubaren Weise zu eigen gegeben bin, ohne dass ich selbst noch weiß, wer ich bin. Und auf eine unglaubliche Weise tatsächlich lebe, mein Leben gestalte. Und das soll alles etwas sein, was aus einem Es, einem Zufall, einer merkwürdigen Form von Begegnung von Chromosomen entstanden ist. Ja, es entspricht nicht meinem Selbstbewusstsein. Und in diesem Sinne ist das Meinen, wer meinte mich, entscheidend. Wir können nochmal sagen, ja, die Eltern haben mich gemeint, richtig, das kann man wohl sagen, hoffentlich jedenfalls. Es gibt aber in der Soziologie einen schönen und trockenen Satz, der heißt, ein Kind ist die unbeabsichtigte Nebenfolge anderweits intentionaler Handlungen. Also manchmal ist Soziologie auch witzig, widerwillen apropos. Die unbeabsichtigte Nebenfolge, also heute nicht mehr, heute machen wir auch das sehr geplant, ja, aber da wird nochmal deutlich, dass die Art und Weise, wie ich damit etwas hat, das hat noch einen Gratischarakter. Ja, das kann gar nicht so gezielt gewollt sein und trotzdem kommt etwas heraus, was auf seine Weise unvergleichlich, ich muss das nochmal sagen, unglaublich differenziert, empfänglich, von ganzen Gemütsausstattung her viel braucht und viel gibt. Ja, wir sind Wesen einer ganzen Welt, die wir entfalten, anderen gönnen. Also auch dieses Gönnen vom Dasein. Mir ist Dasein gegönnt, anderen ist es gegönnt. Ja, und das soll also unbeabsichtigt sein. Unbeabsichtigte Nebenfolge. Also zumindest haben mich die Eltern zugelassen, ja, aber mehr haben sie erstmal nicht. Sie haben mich auch geprägt, ja. Aber wer ist Geber meines Daseins? Und ich sage Ihnen, in diesem Gebetskreis für Atheisten wurde das die bedrängende Frage. Also wenn wir schon danken, ist schon wunderbar. Aber jetzt will ich doch wissen, die Gabe, die ich bin, ich bin Gabe, die benenne ich ja im Einzelnen, wofür ich danke. Die Gabe, die ich an mich selber bin, jetzt möchte ich doch den Geber kennen. Ja? Das Maskuline soll Sie jetzt nicht stören, ja? Wir sind ja heute da an der Ebene auch schon wieder empfindlich. Aber woher kommen die Gaben? Ich kann mich nicht betrachten als jemand, der sozusagen nur aus Naturgesetzen kombiniert ist. Ganz im Gegenteil. Meine innere Welt ist von einem Reichtum, die lässt sich überhaupt nicht von einer mechanischen Herstellung her ableiten. An dieser Stelle jetzt nochmal ein Widerspruch. Wir machen uns selber nochmal einen Einwand. Dankbarkeit würde also von Anfang an schon heißen, dass ich mich trotz aller Selbstverständlichkeit, bin eben erstmal da, entdecke als jemand, der gar nicht so da sein muss. Im Gegenteil. Meine tiefsten Fähigkeiten sind etwas, das offensichtlich nicht aus meinem eigenen Können kommt. Die Sprache spricht von Begabung. die schaffe ich mir nicht, ja, die muss ich üben. Aber erstmal bin ich begabt. Und die allererste Gabe ist Leben, lebendig sein. Und zwar in einer Weise, die ich an anderem Leben nicht sehe. Der Baum lebt anders, Tiere nicht. Wir haben unlebendige Lebewesen. Das heißt, wir sind schon in einer Weise uns gegeben, die in einem unvergleichlichen Maße unbegreiflich ist. Unbegreiflich. Ich setze jetzt ein mit einer Überlegung, die übrigens aus der Genesis stammt. Allerdings jetzt aus einer jüdischen, also rabbinischen Interpretation der Genesis. Warum empfinden wir diese Gabe des Lebens eigentlich nicht so in ihrer Tiefe? Ja? Also ich hoffe, dass der Vortrag das ein bisschen aufreißt. Aber normalerweise würde ich ja nicht am Morgen aufstehen und mich sozusagen in die Gabe meines Lebens vertiefen. Also das mühsame Morgengebet, das wir haben, geht selten in solche richtigen Tiefen runter. Okay, man kann aber natürlich immer danken. Aber der Gegenpol, der jetzt in uns arbeitet, wird in dieser rabbinischen Tradition auch nochmal gezeigt. Es gibt also in uns etwas, was dieses Gegebensein auch verweigert oder nicht will. Es gibt zwei Bäume im Paradies, so beginnt die Auslegung, kennen wir. Im Hebräischen heißt der eine der Baum des Lebens, das heißt Etz Pri, E-Z heißt der Baum. Pri ist auch nochmal in der indogermanischen Überlieferung die Frucht. Wir haben also hier P-R-I ist die Frucht, Baumfrucht heißt das, wenn man es genau übersetzt. Der andere Baum der Erkenntnis heißt Etz Osi Pri. Ist eine Silbe dazwischen, O-S-I im Hebräischen, und es bedeutet Baum macht Frucht. Der eine Baum ist der Gesegnete, der isst schon Frucht, der andere macht die Frucht und den sollten wir eigentlich nicht essen. Er wurde aber gegessen, wie wir wissen. Was ist jetzt das Falsche dran? Die Qualität solcher Bilder heißt, sie gehen ja gar nicht so stark jetzt in ein mühsames Denken, sondern plötzlich sieht man was. Ja, was sieht man plötzlich? Der Baum des Lebens ist immer schon fruchtbringend, großartig. Er blüht, also Knospe blühte Frucht gleichzeitig, man braucht die Früchte noch pflücken. Das wäre ja eigentlich wunderbar gewesen, wenn man es jetzt so, also nochmal, Leben nochmal ist gratis, die Frucht steht ja für Leben. Ich muss mich nicht anstrengen, sie ist gegönnt, nochmal, gönnen ist ein großer Ausdruck, Leben ist gegönnt. So, es gibt einen zweiten Baum, den sollten wir eigentlich nicht ernten, aber die Ureltern ernten ihn, sie ernten das Machen. Der Baum macht Frucht, das heißt, er hat sie nicht, er muss gedüngt werden, umgepflügt, man muss warten, im Herbst ist dann die Frucht reif, aber der Vorteil, der erstmal ins Auge sticht, ich habe ihn gemacht. Ich bin Urheber dieser Frucht. Ich habe das Fruchtbringen befördert. So, Etz Osipri, für die Rabbinen ist das der Sündenfall. Statt gratis, umsonst, gegönnt, nachgeworfen, in der Fülle zu bleiben, ziehen wir vor, dass mit harter Mühe und mit Schuften, aber aus unserem eigenen Willen und mit Anstrengung, hoffentlich schwitzen wir dabei, und mit Zeitverzögerung, aber es ist meine Frucht und die gehört jetzt mir. So, das ist ein sehr schönes Beispiel. Vielleicht können Sie sehen, was damit gemeint ist. Das heißt, dass die Gabe meines Daseins nicht einfach empfangen wird, sondern das ist jetzt für die Rabbinen der Ursprung auch der Sünde, in die Form von einer Selbstanstrengung gemacht wird. Ich habe ein Leben, jawohl, aber ich führe es durch. Ich bin verantwortlich für meine Lebendigkeit, es ist mir nicht gegeben, ich definiere mich, ich bestimme. Jetzt kommt dieser herrische Charakter. Das ist das, was in der Genesis-Erzählung der Hochmut heißt, das Herrische. Nicht du. Von dir nehme ich die Frucht nicht, ich mache sie. Ja? Also dieses erstaunliche Moment, dass wir in der sozusagen das Leben haben und als habe von uns auch aus gestalten müssen. Jetzt haben wir schon bitte die Unterscheidung Leben als Gabe. Dafür würde ich danken. Das bedeutet eine hohe Anerkennung eines anderen, der mein Leben mir gibt. Ja, das müsste ich dann tun. Aber wenn ich ein Leben als habe, dann brauche ich es nicht mehr danken. Jetzt habe ich es hergestellt. Ich habe es erschuftet. Vergil spricht von Labor Improbus. Alle Arbeit ist eigentlich Also Labor ist die Mühe, das ist wirklich da, wo ich richtig reinhängen muss. Labor in Propos hat immer was Ungutes an sich, hat nochmal so eine Durchsetzung, hat so eine, also eine Anstrengung, aber wir lieben sie offensichtlich. Also wenn Sie mal den Sündenfall von der Seite her betrachten, er ist ja in sich unerschöpflich. Wir können es aber mal so sagen, am bloßen Ich selbst machen wir unser Leben fest. Also ich bin, natürlich habe ich es erhalten, gut, das kann ich nicht leugnen, aber in dem Augenblick, wo ich bewusst bin, schotte ich mich von allen anderen Dingen ab, die mir im Grunde genommen zukämen. Ich verdiene mir mein Leben, ich setze es durch, ich setze mich auch gegen andere durch. Natürlich kann ich Menschen lieben, aber ich lasse sie so an mich herankommen, wie ich sie brauche. Und wenn ich sie nicht brauche, gehen sie wieder weg. Ja? Also jetzt bin ich aus der Zuwendung raus, jetzt mache ich so eine Art Ego-Panzer. Das ist so dasjenige, was mit dem Baum macht, Frucht. Nur nichts geschenkt erhalten. Das Leben schenkt uns nichts. Ja? Das ist so die Grundüberzeugung. Was ich mir nicht nehme, bekomme ich nicht. Dante wählt für das Bild der Hölle ja nicht das Feuer. Das habe ich schon mal gesagt. Er wählt das Eis, in dem man allein ist, friert, die Hände sind angefroren. Ich bewege mich nicht mehr, aber ich gehöre mir. Oh, schon schön. Wer mir nahe kommt, erfriert auch. Pech. Ja, versteht ihr? Also statt jetzt dem, was wir vorhin gehabt haben, dieses Aufmachen, Schauen, aufmerksam aufmerken, sich öffnen, hat immer mit Öffnung zu tun. Dieses Baum macht Frucht, heißt, ich schließe zu. Ich gehöre mir, was ich erarbeite, habe ich aus eigenen Kräften gemacht. Möglicherweise bekomme ich was geschenkt, aber das raffe ich an mich. Das bleibt auch bei mir. Wird auch nicht weitergegeben. In Matthäus 5 sagt ja Jesus, umsonst habt ihr erhalten, sollte auch umsonst geben. Etz Osibri sagt, ich habe mir es erschuftet und ein anderer soll sich es auch erschuften. Auch eine Möglichkeit. Ja? Jetzt machen wir zu. Das ist das Eis. In dieser Position ist nun die Dankbarkeit genau die Lösung. Jetzt muss ich meinen eigenen Schweiß abtrocknen. Entschuldigung. Auch reden ist, ja, schuften ist es nicht. Aber gut. Und jetzt die Frage, jetzt bleiben wir wieder bei der Dankbarkeit. Also wenn ich jetzt rausgehe aus diesem Bild, dass ich mein Leben als habe, selbst erarbeitet, selbst verdankt, und die anderen können bitte auch schauen, wie sie bleiben mit ihrem Leben, ne? Bis übrigens zu der Position, dass wenn ich schon sterbe, definiere ich das selber. So. Ne? Also mein Leben gehört mir und das, wenn ich es nicht mehr will, gehört, ist Schluss, und zwar aus eigener Kraft. Das sind sehr genaue Positionen, sehr genaue Positionen. Ich will auch nicht genommen werden von jemandem, der mir ursprünglich was gab. Wenn ich sterbe, mache ich das selbst. Ja? Also dieses Selbsthabe ist etwas, was den Dank letztlich nicht mehr zulässt. Danken kann ich nur, wenn ich dieses Begabtwerden von jemand anderem annehme. Aber wenn ich den anderen ganz rausschiebe, dann muss ich alle Vollzüge meines Lebens jetzt wirklich selber machen. Letzter Gedanke, Freude. Wenn ich tatsächlich einmal, verstehen Sie, das kann ich nicht jetzt nur wollen, sondern das ist auch Erfahrung. Wenn ich manchmal zumindest aus der Erfahrung eines Begabtseins komme, Dinge lösen sich, die ich vorher nicht lösen konnte. Übrigens unglaublich alltäglich. Das ist eine der schönen Signaturen. Es kann auch kleine Verwicklungen geben. Zwei Tage später haben sie sich aufgelöst. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Also etwas verknotet sich und ich strenge mich an und es haut nicht hin und zwei Tage später ist es gleichgültig. Das ist irgendwo großartig. Ja. Viele Dinge, jedenfalls meines eigenen Lebens, lösen sich irgendwie. Dann kommen neue Knoten ohne jeden Zweifel. Ja. Aber wer macht das denn genau? Und wenn ich mich nicht bedanke, dann hat das so den Aspekt des Selbstverständnis, das stimmt ja nicht. Irgendwas ist schon beteiligt. Vielleicht liegt es auch am erwachsenen Alter, dass ich das mehr merke. Es mischt noch jemand mit. Schön. Er schickt mich auch in Dinge, die nicht leicht sind. Aber es ist nicht so, dass man sie gar nicht mehr besteht. Es gibt so ein Vertrauen, dass ich genau dieses Zugemutete, auch mit einem bestimmten Mut noch begegnen lässt. Jetzt bin ich bei der Freude. Ein Satz, den ich, glaube ich, früher schon mal gesagt habe. Augustinus sagt, die Stelle, wenn ich dahin komme, zu sagen, dass mein Leben mir gegönnt ist, aus einer großen Güte heraus, ist die Stelle, wo man dann sagen kann, offensichtlich ist es so, mein Leben ist nicht selbstverständlich, jemand wollte, dass ich sei, sagt Augustinus. Jemand wollte, dass ich sei und dass ich so sei, unterschieden von anderen. Und er gibt mir alles mit, was ich dazu brauche, zunächst mal. Er gibt mir auch die Hemmnisse, ne? Wir wollen das nicht simpel machen. Es gibt hier Widerstände, an denen ich stärken soll. Er nimmt mir, offensichtlich, jemand nimmt mir, jemand gibt mir. Mit anderen Worten, ich komme aus einer unvordenklichen Beziehung. Nicht nur die unbeabsichtigte Nebenfolge anderweitig intentionaler Handlungen. Das ist die Entdeckung, die Augustinus sagt. Also jemand wollte. Es gibt einen Willen, der mich hier begleitet. In diesem Sinne ist Geschaffensein, das ist jetzt der Punkt, auch wenn ich selber versuche, mich sozusagen im Leben so zu wurzeln, wie wir es gerade an Etz Osibri gesagt haben. Aber trotzdem, es gibt ein Geschaffensein, das ist so gesehen Ruf, Begabung, Wille eines anderen, dass ich da bin. Thomas hat gesagt, die Tatsache, dass wir das irgendwann mal erfassen, oder jedenfalls wird davon gesprochen, heißt, dass wir das beantworten mit Zustimmung. Ich freue mich, dass du gewollt hast, mich gewollt hast. Sich vorfinden, geschaffen zu sein, heißt immer auch schon zustimmen, sich gegönnt zu sein. Er gönnt mich mir und ich freue mich. Ich freue mich, dass ich mir gegönnt bin. Und aus diesem Gönnen kommt nun eine, natürlich jetzt nochmal diese Zuwendung, die wir vorhin schon hatten. Ich gönne mich jetzt auch anderen. Jetzt kann man sagen, die ist ja groß von sich überzeugt, ja. Tatsächlich gönnen wir uns aber einander, weil der Ursprung unseres Daseins heißt, ich bin mir gegönnt. Jemand hat mir gegönnt, dass ich da bin. Ja, umsonst habt ihr erhalten, gratis, nicht frustra. Gratis habt ihr erhalten, gratis soll er jetzt mal weitergeben. Das Ganze, also die Urmelodie meines Lebens ist halt was gratis. Et spri. Ich bin schon Frucht. Das ist übrigens ein toller Gedanke. Kinder sind schon Frucht, bevor sie das Mindeste zum Familienleben beitragen, oder? Also es wird nicht erst brauchbar, wenn er meine Semmeln holt zum Frühstück. Sondern sein reines Dasein ist schon Frucht, oder? Also, ich sehe Nicken, freut mich. Der Augenblick, wo wir dann zwecklich die Enkel zu irgendwas besorgen schicken, ist viel später. Sie sind von ihrem Dasein her schon Freude. Ja, so ist das. Und in diesem Sinne ist dieser geheimnisvolle Urwille das Wasserzeichen aller Schöpfung. Das Wasserzeichen der Schöpfung. Dasein, gewollt sein, wert sein, Schätzung verdienen, noch bevor ich auch nur Mu und Mä gesagt habe, und geliebt sein. Ja, das ist eine aufsteigende Folge. Und der Gedanke strahlt noch weiter aus. Wenn ich nun umgekehrt einen anderen Menschen schätze, genau aus dieser, er selbst ist wiederum eine Gabe, nehme ich teil am Schöpfungswillen Gottes, sagt Thomas von Aquin. Also wenn ich jemanden schätze, ist es nicht nur so eine gegenseitige Hin- und Her-Bewegung, sondern ich nehme teil am Schöpfungswillen. Gott hat gewollt, dass er ist, und ich sage auch, es ist gut. Ich würde dich wieder schaffen, wenn ich könnte. Ja, ich stimme zu. Ich stimme dem Willen Gottes zu. Den Urwillen wiederholen und bestätigen. Deswegen ist Liebe nicht etwas Romantisches. Das ist auch, Gott sei Dank. Aber die Liebe, oder nehmen wir mal die Freundschaft noch, heißt, dass ich dem anderen im gewissen Sinne auch nicht erspare, gerade weil ich weiß, dass er aus einer solchen Begabung kommt, sein wirklich wahres Gesicht auch zu leben. Weil ich dem Schöpfungswillen zustimme, kann ich dem anderen nicht etwas verschludern lassen, seine eigene Begabung nicht eigentlich unterschreiten lassen. Sondern Liebe hat hier eine Forderung. Ja? Also wenn ich mit jemandem zu tun habe, würde ich gerade fordern, dass er das entfaltet, was ich auch in ihm erkenne. Die Aufgabe jedes Lehrers, apropos. Aber die Aufgabe jedes Liebenden. Ja? Liebe ist natürlich grundsätzlich Zustimmung, aber sie ist grundsätzlich auch Forderung. Ja, auch das mal auszufalten, was jetzt da ist. Rainer Maria Rilke. Wir ahnten es zwar, doch ist es uns niemals so deutlich aufgezeigt worden, dass das Wesen der Liebe nicht im Gemeinsamen liege, sondern darin, dass einer den anderen zwingt, etwas zu werden, unendlich viel zu werden, das Äußerste zu werden, wozu er angelegt ist. Das Wesen der Liebe ist ein toller Satz. Das gilt auch für mich. Auch ich muss mich dem anderen so stellen, dass ich das lebe, was ich bin. Ja? Dankbarkeit. Dankbarkeit führt letzten Endes zur Anerkennung meiner selbst. Das ist es ja. Versteht ihr? Ich danke jetzt für verschiedene Gaben, einigermaßen dies und jenes und das. Aber im Ganzen ist Dankbarkeit Anerkennung, dass ich bin, dass ich mich schön finde. Okay, nicht schön im ästhetischen Sinne. Dass ich mich freue, da zu sein. Dankbarkeit, die Hochform von Freude, ist eine Hochform von Freude. Ich mache noch einen Gegeneinwand. Natürlich sind wir mit uns nicht zufrieden, das ist eine Seite. Und man kann auch genau noch mal den Gegeneinwand machen. Soll ich eigentlich auch dankbar sein für das, was mir fehlt? Im Vergleich mit anderen merke ich, was nicht da ist. Mir sind Dinge genommen worden, mir sind Personen, mir sind Menschen genommen worden. Ich habe eine Gabe nicht leben dürfen, geht auch. Ich habe keine Ausbildung bekommen, wo ich begabt gewesen wäre. Ich habe einen Beruf ergreifen müssen, der mir nicht liegt und solche Dinge. Es ist auch etwas verwehrt. Ja? Dankbarkeit heißt aber auf der anderen Seite wiederum, in einer Weise zu erfassen, wie immer ich mein Leben jetzt letztlich ausgestalte. Es kommt aus einer Kraft, die mir zugewiesen worden ist. Und diese Kraft hat im täglichen Dienst, auch in der täglichen Beschränkung, in mir etwas zu überwinden, nämlich auch immer wieder die Vorstellung, was ich eigentlich hätte sein können. Also dieses Denken im Konjunktiv oder sogar auch das Denken im Optativ. Was wäre gewesen, wenn? Ja? In die Dankbarkeit gehört, dass wir irgendeinmal diese Frage nicht mehr formulieren, sondern tatsächlich zustimmen für das, was ist. Sehen, was ist, ist es nochmal. Und das können wir nur dann, wenn wir wissen, dass das, was uns genommen ist, vorenthalten, verschoben, ungelebt, in einer großen Verheißung steht. Das können wir nur, wenn wir glauben, jetzt kommt zum ersten Mal das Stichwort Glauben, dass das Leben, das ich jetzt führe, zwar aus diesem Gegönnten kommt, aber das, was mir enthalten, vorenthalten ist, dennoch einmal eingelöst wird. Und das ist jetzt das Thema, das vom Christentum her so stark wird. Es wird noch eine Grenze geben, durch die ich gehen muss, das ist der Tod. Und dann eröffnet sich die Melodie dessen, was ich bin. Das möchte ich mal in diesem Form sagen. Dann eröffnet sich die Melodie dessen, was ich bin. Ich bin es jetzt eingeschränkt, ganz klar. Aber ich kann dieser Einschränkung zustimmen in der Hoffnung, dass das, was ich nicht lebe, mir in der Form eines neuen Lebens gegeben wird, das ich bisher nicht leben kann. Ich zitiere Hans-Urs von Balthasar, das ist ein Satz, den ich erst jetzt kennengelernt habe, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Balthasar hat gesagt, wie wird das neue Leben aussehen, das uns versprochen ist? Werden wir einen, spricht er vom neuen Himmel, der neuen Erde, ja? Und er sagt, werden wir neue Rosen sehen? Wir werden dieselben Rosen sehen, die es immer gegeben hat, wir werden sie aber zum ersten Mal sehen. In diesem Sinne keine neue Welt, im Sinne eines völligen Austausches. Es wird dieselbe Welt sein, sie wird neu sein. Es wird das enthalten, was wir nicht gelebt haben. Es wird das enthalten, was wir nie gesehen haben. Es wird das enthalten, was ich nicht gelebt habe. Versteht ihr, es ist jetzt nicht, ich werde jetzt, hier war ich A und dort werde ich B sein. Ich werde dort A1 sein. Ich werde das sein, was ich immer schon war, aber ich werde es jetzt ganz sein. Das ist das Versprechen. Ja, wie können wir das einlösen? Nochmal die Melodie. Ich möchte mit einem Zitat enden. Die Melodie dessen, was geschieht. Die Melodie dessen, was geschieht. die kann nochmal beschränkt sein, die kann wiederholt werden, die kann auch langweilig werden und so fort. Wir kennen alles das, was wir jetzt im Alltag kennen. Aber man kann auch sagen, und das möchte ich von dem irischen Mythos her sagen, in dieser Melodie müssten wir etwas entwickeln, auch wenn wir sie 100-mal gehört haben, die Zustimmung zu dem, was sich jetzt abspielt. Leider übrigens auch die Zustimmung zu unserer Trauer, die Zustimmung zu dem, was uns quält. Zustimmung in der Form von Dankbarkeit, dass du mir gegeben hast, auch das, was ich im Grunde genommen nicht lebe. Auch das musste man nochmal in eine Form von Zurückgabe gegeben, nicht wirklich ausgefaltet, aber ich halte es nochmal empor, hören. Und im Mythos heißt das folgendermaßen. Es geht um eine Gruppe, diese große mythische Gruppe in Irland, vor der König Artus Sage, die Fianna, also die Heldengruppe. Und es heißt folgendermaßen, als sie einst von der Jagd rasteten, erhob sich ein Streit unter der Fianna, was denn der schönste Wohlklang auf der Welt sei. Du sag es uns, sagte Fionn, wandte sich an seinen Sohn. Der Ruf des Kuckucks aus dem höchsten Wipfel, meinte sein fröhlicher Sohn. Ein guter Klang, sagte Fionn. Und du, Oskar, was dünkt dich die schönste Musik? Der Klang eines Speers auf einem Schild. Jetzt kommen alle diese, das, was einen berührt, ja, das, was mich ergreift. Rief der wackere Jüngling. Guter Klang, sagte Fionn. Dann erzählten die anderen Recken, was ihnen das Liebste sei. Der Brunstschrei eines Hirsches überm Strom, das ferne, volle Gekläff einer jagenden Meute, das Lied einer Lerche, das Lachen eines fröhlichen Mädchens, das Flüstern, wenn ihr Herz erbebt. Das alles ist guter Klang, sagte Fionn. Sag uns, was du denkst, Fürst, wagte einer zu fragen. Die Melodie dessen, was geschieht, sagte der große Fionn, ist die herrlichste Musik der Welt. Das ist Esprit, verstehen Sie? Da funken wir jetzt mal nicht dazwischen. Das, was kommt, auch das, was nimmt, ist die herrlichste Melodie. Kann man hier schön sagen, es ist im Alltag viel schwieriger. Deswegen ende ich noch mit einem Gedanken aus dem Christentum. Wenn Gott will, dass ich sei und mir das gibt, wie ich zu leben habe, nochmal einschränkend, kann ich ein Leben leben, ohne die Angst zu kurz zu kommen, ohne die Gier, die in diesem Ets Osipri, ich muss die Frucht selber machen, keiner gönnt mir was. Ist das der Fall? Es gibt ein Sakrament, das schon am Anfang unseres Lebens stand, das unsere Selbstbesessenheit mit einer Gabe tauscht. Kinder werden getauft, wir haben das leider selber nicht bewusst erlebt. Die Melodie des Daseins heißt Gratis et con amore. Wir werden eben zur Taufe hineingesenkt in ein Wasser der Gnade, in dem wir diese angstvolle Abschottung, die Angst zu kurz zu kommen, die Angst nicht genug Leben zu haben, weggenommen wird. Im Wasser der Gnade nochmal. Wird diese Abschottung überströmt, eingetaucht in Fluten des Urlebens. Die Taufe antwortet auf unsere Lebensgier. Das Wasser, in das wir getauft werden, ist Gott selbst, also ist ein Zeichen für Gott. Eingetaucht noch einmal in eine Flut, die uns gönnt, was wir brauchen. Und nochmal mit der Melodie verglichen. Die Melodie des Lebens ist so, wie sie ist. Und sie ist gleichzeitig getragen von diesem göttlichen Urleben. Wir werden nicht schlagartig angstlos. Wir brauchen viele Anläufe dazu. Wir werden uns immer wieder verkrampfen. Wir werden immer glauben, zu kurz zu kommen. Aber hier steht das Stichwort der Gnade. Es löscht im Vorhinein, schon am Beginn unseres Lebens, dieses naturhafte Festkrallen an uns selber. Uns ist Leben gegönnt. Das ist das, was das Wasser ausdrückt. Wir sind das Wasser eingetaucht. Es ist Leben gegönnt, jedem über genug. O fröhlicher Tausch. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das ist die Ursignatur unseres Lebens. Wir sollten das nicht verschleudern, um unserer Selbstsetzung willen. Aber zum Trost, wir sollten immer mit Trost aufhören. Auch unter unserer Selbstverkrampfung liegt noch Glut. liegt noch Glut, die Angst um uns selber, nicht genug, zu wenig und so fort. Und nur mühsam eigentlich immer mal einen Dank formulieren. Nein, nein. John Henry Newman sagt, wir empfangen durch das Leben die Lehre, nicht zu verzweifeln. John Henry Newman, scharfsichtig zu sein, um den Funken der Gnade auch unter unseren Lebensgewohnheiten zu entdecken und in die verschiedenen Versuchungen so hineinzugehen, dass wir wissen, dass wir wieder herauskommen. Unsere Menschennatur kennt es nicht anders, als dass wir geängstet sind. Aber unsere Erfahrung kennt es so, dass wir aus den Ängsten gelöst werden. Danke für Ihr Zuhören.
Man könnte Ihnen stundenlang zuhören. Vielen Dank. Sie haben gesagt, dass in der Zuwendung die Dankbarkeit freigesetzt wird.
Ja.
Zuwendung bedeutet, der andere blüht, aber auch ich blühe auf. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie uns zum Blühen gebracht haben. Und haben Sie jetzt noch Fragen?
Haben Sie überhaupt noch Fragen?
Ja. Clara, bitte.
Danke dir und für deine vielen Zitate. Darf ich dir denn noch ein Gegenzitat sagen?
Gerne.
Wenn ich nicht weiß, in welchem Zusammenhang er das gemeint hat, von Martin Heidegger, wir sind alle ins Leben hineingeworfen.
Ja, das hat zwei Aspekte, ja.
Ja.
Heidegger ist sui generis, ja. Geworfen, werfen tun die Tiere, ja? Also eine Katze wirft ihre Jungen. Also man muss es bitte von zwei Seiten hören. Also werfen ist in dem Sinne nicht geboren werden, ja? Und Heidegger meint schon, das Leben hat den Aspekt, dass wir gar nicht wissen. Also werfen heißt ja auch so ein bisschen zufällig, ja? Also das dürfen wir nicht so ganz positiv hören. Eigentlich ist meint das nicht positiv. Wir werden hineingeworfen und wir werden rausgezogen, keiner weiß warum, ja? Bei Heidegger steckt schon ein Nihilismus dahinter. Ja? Also das heißt nicht, dass er kein Genie ist. Also seine Zeit ist ein geniales Werk. Und das heißt nicht, dass man Heidegger nicht lesen soll, weil er eine Rektoratsrede 1933 gehalten hat. Das ist ja alles Käse. Ja? Natürlich ist er philosophisch gesehen ein Genie und politisch gesehen ein vollständig daneben, ja, restlos daneben. Aber das heißt nicht, dass diese Gedanken sind schon sehr groß, aber sie haben einen nihilistischen Hintergrund bei Heidegger, das Werfen. Sie können natürlich sagen, Gott ist mein Werfer, dann sind wir wieder auf der augustinischen Seite. Das geht schon. Das geht schon, aber Augustinus ist nicht der Lehrer Heideggers, das kann man nicht behaupten. Ja, aber vielleicht andere. Vielleicht verstehen Sie, wenn ich sowas sage, danke, dass Sie das so ausdrücken. Es kann auch sein, dass Sie es als zu optimistisch empfinden. Das kann ich eben auch nicht wiedergeben. Aber hier ist eine Frage.
Ja, aber ob es die Harmlosigkeit von Menschen, die nicht gegen diesen Wissenschaftlichen ausgerundet. Aber ein Zitat, das mich sehr berührt. Sie haben gesagt, danken heißt denken.
Ja.
Ich glaube, das ist das Kernwort, indem wir plötzlich erkennen, warum bin ich dankbar, wem bin ich dankbar, wofür bin ich dankbar. Und ich setze das manchmal so um, wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe, dann bin ich ausdrücklich dankbar dieser Person, die mir jetzt das Essen bringt, die dafür sorgt, in der Küche, dass es gut ist. Und ich drücke das aus, indem ich dieser Person meinen Dank ausdrücke. Und Sie glauben nicht, wie dankbar diese Leute sind, weil sie das nicht gewöhnt sind. Und das soll angeblich, und jetzt kommen wir ins total Praktische, die Ursache sein, warum die Wirte oder überhaupt die Gastronomie zu wenig Personal zur Zeit haben. Weil sich diese Menschen, die bisher immer bedient haben, nicht ausreichend anerkannt.
Ja.
Um wieder auf die Welt herunterzukommen.
Sie haben was sehr Schönes gesagt, das ist Gegenstand großer Untersuchungen in den letzten Jahren, das Stichwort Anerkennung. Das ist in der Psychologie sehr wichtig geworden. Anerkennung ist mehr als Erkennen. Und Menschen, die arbeiten, nicht anerkannt werden, ist eine sehr tiefe Beschädigung. Man nimmt es für selbstverständlich. Und Sie haben den Punkt getroffen, wir haben heute gesprochen über Danken für das Selbstverständliche. Für das Außergewöhnliche danken wir gerne, ja, das liegt uns dann schon auch nahe. Aber dass man das Selbst, das Alltägliche, das Selbstverständliche bedankt, das tun Sie mit diesem Restaurantbeispiel, ja. Deswegen ist die Arbeit der Mutter, ja, also der Muttertag ist sozusagen die Stelle, wo man die ungesagten Dankeszeichen wenigstens mal vom Kalender her formuliert. Das ist wahrscheinlich auch die Arbeit, die am intensivsten als gewöhnlich und selbstverständlich genommen wird, bis man selber mal in der Position ist, wo man bis zur Erschöpfung für andere arbeitet und die das auch nochmal selbstverständlich finden. Ja, also das selbstverständliche Bedanken.
Die Bedeutung dieser zwei Vorhänge, da bin ich sehr bedürftig, noch was zu hören. Und es ist gerade in Bezug auf die ganze Todesthematik, Selbstmord etc. Das kommt nicht raus. Der Hochmut, dieses Selbstmachen etc. Also da ist das drin, in dieser Zeit vorne,
Ja, das freut mich. Ist sehr plakativ, ne? Das kann man sich gut merken. Also wenn Sie nichts merken, vielleicht die beiden Dinge. Komisch, dass die Ureltern nach dem greifen, was ihnen Mühe macht. Ja, das ist so die. Also irgendwo ist sozusagen das, was Gott mir gibt, das muss ich irgendwie nochmal selber auch in die Hand nehmen. Also das ist sehr klug beobachtet, dieses schuften müssen, richtig Spaß, ja, aber dann habe ich halt mein Terrain für mich, so halbe Jahr habe ich nichts zu essen, aber die Frucht, die dann kommt, das ist die meine, das ist das schon ein erstaunlicher Punkt.
Nicht abhängig zu sein.
Ja, richtig.
Richtig. Und am Land besonders, finde ich.
Ja, also Dank kann ja auch als Abhängigkeit gelesen werden, das hat Nietzsche ganz gemein gemacht, ja. Also danken, das tut der Hund, der immer seine Ergebenheit zuwedelt, weil er den nächsten Brocken auch wieder haben will. Das ist natürlich eine Frechheit, das ist eine Gemeinheit. Ja. Deswegen nochmal, das ist ein wahnsinniger Satz. Der Freie ist so frei, dass er frei um sich wünscht. Also Gott schafft uns schon als Wesen der Freiheit. Und wenn wir nur wie der Hund sozusagen so diesen automatischen Dank wedeln, wäre das nicht das Richtige. Wir danken aus Freiheit. Wir danken es nochmal auch als Anerkennung. Das ist genau, ja, wenn Sie danken, sind Sie nicht abhängig vom Kellner. Das ist ein Käse. Sie begegnen ihm auf derselben Ebene. Sie nehmen das Selbstverständliche nicht selbstverständlich. Sie schätzen ihn, ja, und genau das empfindet er. Ja, ja. Wenn Sie ihm nicht danken, dann hat er die Qualität der Abhängigkeit. Ja, dann muss er Ihnen was bringen, klar. So. Ja, sehr schön. Et Osibri heißt auch, ich mache meinen Tod selber. Ja. Also, Entschuldigung, es ist jetzt alles sehr schnell. Damit könnte ich natürlich im Ethikkurs nicht ganz bestehen. Aber so von der, vom Grundansatz her, das ist interessant, das ist im Judentum so gedeutet, eben die Selbstdurchsetzung des Menschen gegen Gott, aber auch bei den, ich habe ihn den Vergil genannt, der freie Mensch, jetzt sind wir natürlich in einer Sklavengesellschaft, der Sklave arbeitet, der Freie arbeitet bitte nicht, bei den Griechen nicht, ja, je mehr ich arbeite, desto weniger bin ich Mensch, sagen die Griechen. Das ist natürlich ein schöner Luxus, dann lasse ich meine Sklaven arbeiten. Also labor improbus. Das ist interessanterweise in der Antike sehr stark empfunden worden. Arbeiten ist eigentlich nicht das, was den Menschen so richtig gerecht wird. Aber die europäische Kultur ist unglaublich von Arbeit geprägt. Arbeiten müssen. Ich will es ein bisschen rechtfertigen. Wir leben immer in einer zwiespältigen Welt. Benedikt hat ja den Mönchen das Arbeiten vorgeschrieben. Da geht er raus aus der Antike, die müssen bitte ora et labora, Herrschaften, ja. Also auch die Frucht, aber sie müssen erst, beten geht zuerst. Und wenn Beten nicht stattfindet, dann bitte arbeiten, funktioniert nicht. Also Ora ist tatsächlich dieses Erheben des Herzens. Das ist dieses Freisein, ja. Und dann kann ich auch arbeiten, aber nicht umgekehrt. Bei uns heißt Labora und möglicherweise auch Ora, wenn wir gerade Zeit haben, ja. Das dreht die Reihenfolge um. Man kann arbeiten, wenn man frei ist. Dann ist man raus aus dieser Versuchung. Aber wenn das Leben nur aus, sozusagen über die Arbeit, mein Wert über die Arbeit bestimmt ist, dann hänge ich arg in der Verpflichtung drin. Arg. Selbstverpflichtung, Fremdverpflichtung. Ja? Okay, also danken eigentlich im Sinne, dass ich eigentlich, nochmal auch von der Taufe her gesehen, ich bin in ein Dasein gesehen, in dem mir die Frucht selber zuwächst. Bin leider auch im Sündenfall, deswegen muss ich immer noch mal in die Arbeit, aber die Grundfigur meines Lebens, die Grundmelodie ist, dass die Frucht schon da ist für mich. Die ist schon da, die muss ich nicht nur rausarbeiten. Wir sind gemischte Wesen, ja, ist kein Zweifel, wir kommen aus der Ursünde. Aber deswegen führt uns das Christentum zurück in die Überlegung, dass das Leben eigentlich eine Gabe sei, eigentlich Esprit. Und nicht ganz so viel nur aus dem eigenen Rausarbeiten besteht.
Ja, ich glaube, das ist doch eine sehr gängige Meinung heutzutage. Also alles, was ich geschafft habe, das war verdammt mir allein.
Ja.
Ich kann unsere Lehrten und der Töchter nicht kommen zurecht.
Ja.
Das ist das Gefängnis von der jetzigen Wirtschaft. Es muss alles sich selbst geschuldet sein. Und das kommt auch zu einem, ich habe ungefähr einen Vortrag gehört von Jeremy Sachs.
Jeremy Bentham, meinen Sie?
Ja, Jeremy Sachs, das ist ein,
ach so.
Ein Wirtschaftsphilosoph.
Ja.
Der aus dem Judentum kommt.
Ja, ja.
Also ich bin aufgewachsen, dass meine Eltern mir gesagt haben, jeder Tag, den du lebst, mach etwas Gutes, tu etwas, was anderen nützt. Und das ist das Gegenteil von dem, was die amerikanische Wirtschaft oder halt auch die Wirtschaft, die wir jetzt haben, nicht? Also schau, dass du was kannst. Und deswegen ist ja der den nicht kann, der ist ja eigentlich selber schuld, ne?
Der muss sich rechtfertigen.
Ja.
Der muss sich rechtfertigen, der nicht arbeitet, klar.
Ja, und ja. Es steht ja auch beim Paulus, steht ja drin, der nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ist ja, wie ist das dann, die Kirche hat jahrelang gelernt, also der Mensch wird schlecht, der kommt in der ersten Welt, und eigentlich ist er immer schuldig.
Ja, ja, natürlich. Also nochmal, wir müssen, ja, vielen Dank. Also wir kommen aus einer Kultur der Arbeit, das ist überhaupt keine Frage. Mitteleuropa schon mal ganz. Wenn man sich mit dem kantischen Pflichtgefühl befasst, ist es sowieso klar. Pflicht ist auch ein schönes Wort. Ich bin eingeflochten. Das habe ich überhaupt jetzt erzählt. Pflicht heißt nicht, dass ich was tue, weil ich es jetzt tue, sondern ich bin schon drin im Gewebe. Ja? Und da komme ich gar nicht mehr raus. Also ich habe schon so eine Struktur, die ist mir schon so für Fleisch und Blut. Ich komme nicht mehr raus aus der Verflechtung, also sagenhaft. Hat auch was Gutes, aber jetzt nochmal. Anthropologie müssen wir schon zweiseitig nehmen. Also auf der einen Seite nochmal, wir bräuchten gar nicht getauft werden. Wir müssten gar nicht in dieses flutende Urleben eingetaucht werden, wenn wir es schon hätten. Deswegen ist ja die Taufe sozusagen nochmal der Eintritt in ein anderes Leben, als wir normalerweise jetzt als Menschen führen. Geboren werden wir aber mit dem, was Sie gerade als Erbschuld bezeichnen, richtig, das wäre das, was jetzt bei den Rabbinen das machen müssen. Ich muss mich durchsetzen. Also ich komme gar nicht rum um diese Selbsthabe. Die ist nicht per se schon ganz schlecht. Wir bewegen uns hier schon in einem Feld, in dem wir mehrere Dinge gleichzeitig sagen müssen. Wir kommen auf die Welt und wir würden nicht leben, wenn wir uns nicht durchsetzen. Ich brauche Ellbogen. Das ist aber per se nicht die, das ist nicht einzig die Haltung, und sie ist vor allem deswegen Schwierig, wir kennen das, die Grenze meiner Durchsetzung ist aber auch der andere, der sich auch wieder durchsetzt. Ja. Und wir können natürlich auch eine Kommunität nicht bilden, wenn wir nicht über Arbeit schaffen, etwas schaffen, an dem dann auch andere teilhaben. Das ist auch so geregelt. Ja. Deswegen ist schon Arbeiten notwendig. Also auch Denken ist Arbeit, und bis man die erste ordentliche Seminararbeit kommt, braucht man auch ziemlich lang, bis man da reingeackert hat. Ja, die geben irgendeinen Wisch ab und dann muss man erstmal anfangen. Also ich erziehe auch zur Arbeit, klar. Ich muss auch selber zur Arbeit erzogen werden. Aber der Gesichtspunkt ist der, ich habe einen anderen, wenn ich über das Christentum komme, die Bergpredigt ist ja so eine eigenartige Rede, in der eigentlich die Kategorien so gedreht werden. Da geht es jetzt nicht darum, mein eigenes Ego abzusichern, sondern die Behauptung, das ist ja nun mal, ihr habt schon was erhalten, jetzt könnt ihr auch bitte geben. Ja? Einer nimmt dir den Rock, dann wirf ihm bitte den Mantel nach. Es reicht immer, ist die Aussage, was wir nicht glauben. Aber das wäre jetzt erstmal der Impuls, der jetzt über das Christentum reinkommt, in unsere selbstverwaltete, erarbeitete, gesicherte Welt.
Ja, also darf ich da was dazu sagen?
Ja?
Der Calvin behauptet doch, also so quasi, also wir sind eigentlich
okay.
Und die erwähnt sind, bei denen sich man dann auch mit ihren Geschäften, mit ihren Erfolgen,
ja.
Und das ist das Fürchterliche.
Da sind wir aber einig, dass das fürchterlich ist.
Ja, ist fürchterlich, aber das ist unsere Wirtschaftsweise. Der sich durchsetzt, der ist der Gute.
Ja, Sie haben recht, Sie haben schon recht.
Und das ist das, wogegen der Türken Sachskenntnisse, das ist in Jugendlichen nicht so.
Ich will einen kleinen Einwand noch machen. Wir leben nicht, also besser gesagt, der Entwurf jedenfalls seit 1945 mit relativ hohem Erfolg ist die sogenannte soziale Marktwirtschaft, die also versucht genau Gewinn und also Gewinnverteilung aufgrund von sozialen Maßgaben. Das ist eine christliche Idee. Die ist auch bei Thomas schon da. Es gibt Leute, die können arbeiten und andere können es halt noch nicht. Zu jung, zu alt, weiß ich nicht, ja. Aber im Grunde genommen ist die Arbeit nicht für mich. Das heißt, ich habe in der Arbeit einen sozialen Aspekt und der muss auch gesetzlich durchgesetzt werden. Dann wären wir auf dem richtigen Posten. Ja, also wenn wir jetzt schon wirtschaftlich denken. Das heißt, dass das Teilen nochmal ein Anliegen in der Wirtschaft sein muss. Folgendes, jetzt muss ich gerade überlegen, wer das war. 18. Jahrhundert. Ach Gott, jetzt habe ich es vergessen. Aber ein Großgrundbesitzer, mein Gott, fällt mir jetzt nicht ein, der Gedanke ist folgendermaßen, also 18. Jahrhundert und wir haben noch Leibeigenschaft in vieler Hinsicht, aber dieser Betreffende, der mir nicht einfällt, hat den Bauern, Wallenstein, pardon, nicht 18. 17. Jahrhundert, Wallenstein war einer der ersten, der den Bauern einen Teil des Frondienstes offensichtlich erlassen hat. Sie mussten ihre eigenen Felder bestellen und das Erstaunliche war, dass die Wirtschaft sehr viel besser floriert hat. Er hat ihnen Eigentum zugestanden, er hat ihnen Boden zugestanden, er hat die Arbeitszeit für seine Güter verkürzt und plötzlich blühte das auf und er hat mehr eingenommen als vorher. Habe ich gerade gelesen bei Golom Mann. Das ist so ein eigenartiger Zusammenhang, dass wenn eine Wirtschaft sozial aufgebaut ist, die einzelnen Teile wesentlich mehr davon haben. Also er hat nicht die Leibeigenschaft abgeschafft, aber sie relativ reduziert. Und das ist der Zusammenhang, von dem wir träumen. Reden. Ja.
Aber es setzt sich dieses Ich verschafft mir, oder ich bin nur mir selber verpflichtet und ich bin keinen Dank schuldig an niemanden.
Ja, ja.
Weil ich habe ja alles sozusagen.
Ja, ja. Aber das haben wir gekennzeichnet als die Ursünde, also dieses Festkrallen aus Angst, aus Gier, ja. Und von der Ursünde her, glaube ich, haben wir dieselbe Beschreibung, klar. Ja, die Abstimmung mit den Füßen, auch wieder schauen. Ja, natürlich.
Weil er eben das die Arbeit auf ein allgemeines Niveau gestellt hat und nicht das, was den Menschen direkt betrifft.
Ja, klar. Das ist dieser Straßengraben. Da kann man Übrigens auch die Zwangsverteilung aller Güter, Gerechtigkeit jedem dasselbe, ist sowieso schon ein Begriff von Gerechtigkeit, der da gar nicht mehr stimmt. Es gibt eine gegenteilige Gerechtigkeit, jedem das Seine. Das ist nämlich ein sehr viel differenzierterer Begriff. So, jetzt kommen wir auf ein Gebiet, an dem wir jetzt den Start machen.
Ich darf noch ganz kurz darauf hinweisen, wir haben jetzt 2 Wochen kein Seminar, weil die Herbstferien sind und Staatsfeiertag. Das heißt, wir sehen einander, wenn Sie Zeit und Freude haben, am 9.1. Und da kommt die Frau Philipp, die Sie schon kennen, vom Viktor Frankl Institut über das Thema Sinn erleben, dankbar für das Gute, dankbar trotz des Schlechten. Auch sicher sehr interessant. Bleiben Sie gesund und vielleicht sehen wir uns am 9.11. wieder. Hoffentlich.
Danke. Hast du jetzt für nächste Woche?
Ich kann noch hinweisen, ich habe 3 kleine Arbeiten.